Die Tötungsraten sind aber bei Menschen, die ihre Nahrungsmittel selbst produzieren und unter größeren sozialen Ungleichheiten leben, wie es typisch für agrarische Gesellschaften ist, wesentlich höher, und zwar durchaus 5 bis 10 Mal. Erst in modernen Staaten mit effektiven Rechtssystemen und Institutionen der Daseinsfürsorge gehen die Zahlen wieder runter. Die Mordraten unter nomadischen Jägern und Sammlern erscheinen also nur aus dem Blickwinkel heutiger Rechtsstaaten mit funktionierender Justiz hoch. Im Vergleich zu allen anderen nahrungsmittelproduzierenden Gesellschaften sind sie bemerkenswert niedrig. In späteren Stammesgesellschaften und anderen größeren Gesellschaften, die sich in der Folge entwickelten, wurde Mord dann zu der überwiegend männlichen Angelegenheit, die er bis heute noch ist. Etwa 90% der Tötungen, absichtlich oder nicht, werden von Männern begangen. Es gibt leider zu wenig quantitative Daten zu mobilen Jägern und Sammlern, doch die Tendenz ist, dass auch dort eher Männer töten, das aber in deutlich weniger ausgeprägter Form, als es später der Fall ist. Bisher drehte sich alles um dyadische Konflikte, also solche zwischen zwei Individuen. Bevor wir uns den Konflikten zwischen Gruppen zuwenden, der basalsten Form von Krieg, werfen wir einen kurzen Blick auf die Zwischenstufe, die koalitionäre Aggression. Hier bestätigt die Forschung, was die Rüpel vom Schulhof um die Ecke längst wissen. Von mehreren Akteuren gemeinsam vorgetragene Angriffe gegen einzelne Gegner erhöhen die Wahrscheinlichkeit zu gewinnen und minimieren das Verletzungsrisiko, zumindest wenn sich die Angreifer gut abstimmen. Werden Tiere getötet, dann oft bei solchen Koalitionsangriffen, wie wir das im Fall des Orang-Utan-Weibchens Condor gesehen haben, das gemeinsam mit ihrem Partner ein anderes Weibchen überfallen hatte. Bei einigen Arten ist das sogar die einzige Gelegenheit, bei der erwachsene Männchen andere Männchen töten. Alle bekannten Fälle von gruppeninternen Tötungen bei Schimpansen traten auf, wenn sich mehrere Männchen gegen ein Opfer verbündet hatten. Das gilt auch umgekehrt. Eilen andere dem Opfer zu Hilfe, ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass dieses verletzt oder getötet wird. Solche Abwehrbündnisse sind weit verbreitet. Bei manchen Arten verteidigen die Weibchen ihre Jungen gemeinsam gegen Angriffe von Artgenossen. Tatsächlich aber kommt es bei relativ wenigen Arten zu Angriffskoalitionen, obwohl die Effektivität und das begrenzte Risiko dafür sprechen. Zwei Aspekte spielen eine Rolle. Erstens müssen die Verbündeten einander voll vertrauen, was schwierig ist, da sie in der Regel Konkurrenten sind. Zweitens ist der Nutzen eines möglichen Sieges begrenzt, wenn der gewonnene Vorteil zu teilen ist, was sich zum Beispiel, wenn es um Fortpflanzungschancen geht, kompliziert gestaltet. Hochriskante Koalitionsangriffe sind also im Tierreich selten. Die meisten Allianzen bilden sich in Situationen mit geringem Risiko, etwa wenn eine Gruppe höherrangiger Männchen ein aufstrebendes Männchen daran hindert, sich in der Hierarchie nach oben zu arbeiten. Dagegen finden sich regelmäßig Verteidigungsbündnisse gegen Angriffe vor allem auch unter Weibchen, erst recht, wenn diese miteinander verwandt sind. Bei einigen wenigen Arten ist das anders, vor allem bei langlebigen Arten, wo die Männchen über viele Jahre hinweg stark bleiben, wie Menschenaffen, sind Koalitionen zu erwarten. Dort arbeiten mitunter zwei Männchen zusammen, um ihre Position an der Spitze der Gruppe gegen einen Rivalen zu behaupten, der eigentlich stärker ist als die beiden einzeln. In solchen Fällen ist Kompromissbereitschaft zu beobachten. Der dominantere der beiden Verbündeten macht Zugeständnisse, er verzichtet auf Paarungsprivilegien, schaut weg, wenn sein Gefährte sich paart, und unterlässt die sonst üblichen Einschüchterungen. Die meisten Primatenkoalitionen innerhalb von Gruppen sind tatsächlich 2 gegen 1, selten mehr. Doch an Kämpfen zwischen Gruppen sind in der Regel viel mehr Akteure beteiligt. Zeit, sich diesen zu widmen.